HR Info. Kulturlust.
Mit Juliane Ort. Susanne Pfeffer ist die Direktorin des Museums Fridericianum in Kassel. Dieses Wochenende eröffnet sie eine neue Ausstellung und danach kann sie sich einer ganz anderen Aufgabe widmen. Als Kuratorin des Deutschen Pavillons bei der Kunstbiennale in Venedig. Im Interview verrät sie uns, wie sie daran geht und warum es in Kassel am schönsten ist.
Ich glaube, weil es auch wirklich so ein großer Ort der Freiheit ist, wo man sehr selbstbestimmt eigentlich auch das machen kann, was einem vorschwebt. Und von daher bin ich sehr froh, hier sein zu dürfen.
Bei uns in HR Info hören Sie regelmäßig die Kulturtipps von Susanne Pfeffer. Auf die Direktorin des Museums Fridericianum in Kassel wartet jetzt eine echte Herausforderung. Sie wird im kommenden Jahr den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig kuratieren. Es wird also höchste Zeit, dass wir Susanne Pfeffer etwas besser kennenlernen. Ich habe sie in ihrem Büro im Fridericianum in Kassel erreicht und mit ihr über die Biennale in Venedig gesprochen. Das ist ja dann schon das dritte Mal, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dass Sie dann bei der Biennale aktiv sein werden, dass Sie da künstlerisch mit eingreifen. Sie haben im vergangenen Jahr schon den Schweizer Pavillon kuratiert und noch viel früher im Jahr 2001 waren Sie auch dabei, als der Künstler Gregor Schneider dort sein totes Haus Ur aufgebaut hat. Das war damals im Jahr 2001. Da haben Sie gerade Ihre Magisterarbeit über mittelalterliche Kunst fertiggestellt und sind dann aber auch gleich künstlerisch direkt ins 21. Jahrhundert reingesprungen. Ich stelle mir das ja als einen ziemlichen Spagat vor. Wie haben Sie das denn damals erlebt?
Ja, ich finde, wenn man Kunsthistorikerin ist, beziehungsweise Historiker, ist es ja immer, dass man sich eigentlich mit anderen Epochen beschäftigt. Und ich finde aber, das geht natürlich nie, ohne auch dabei selbst Zeitgenosse zu sein. Für mich hat das Mittelalter besonders auch fasziniert, weil es mir so fremd war. Und zur gleichen Zeit war ich aber auch schon im Leipziger Kunstverein tätig, in Galerien und für Künstler habe ich gearbeitet, die letztendlich schon im Zeitgenössischen unterwegs waren. Und von daher lief das eigentlich während meines ganzen Studiums irgendwie parallel immer.
Was hat Sie zur Kunst gebracht an sich? Was interessiert Sie? Was fasziniert Sie an Kunst?
Ich glaube, generell bin ich ein Mensch, der sehr visuell denkt. Und dass Kunst natürlich schon ein Medium ist, über unsere Zeit und unsere Gesellschaft und auch über die Probleme der Zeit nachzudenken. Und einfach durch die Kunst in der Lage ist, andere Standpunkte und Ideen überhaupt entwickeln zu können.
Sie haben bei der Biennale letztes Jahr, als Sie den Schweizer Pavillon kuratiert haben, haben Sie ja eine Arbeit der Künstlerin Pamela Rosenkranz gezeigt. Da ging es ja über das Visuelle noch hinaus. Da war es ja zum Beispiel auch der Geruch, der dort eine Rolle spielt. Es war nämlich ein Schwimmbad gefüllt mit einer hautfarbenen Flüssigkeit, die man auch riechen konnte. Und da ging es so um die Fragen oder die Gegensätze Künstlichkeit, Natürlichkeit oder auch organisch-synthetisch beziehungsweise materiell-immateriell. Das scheint schon so ein Thema zu sein, das bei Ihnen auch immer wieder kommt, auch in den Ausstellungen im Fridericianum. Was interessiert Sie daran so sehr? Was wollen Sie damit zeigen?
Ich glaube, dass die heutige Zeit eigentlich auch sagt, dass diese Dualismen von Kultur zu Natur, materiell, immateriell, organisch, ästhetisch, dass diese eigentlich auch die Welt zeigen, wie weit die eigentlich überholt sind, weil man im Grunde dementsprechend nicht mehr unterscheiden kann heutzutage zwischen in der Natur. Also wenn ich zum Beispiel Plastik habe, ist Plastik ursprünglich natürlich auch Teil der Natur. Es ist aus Öl gemacht und es ist überall in der Natur zu finden und es lässt sich im Grunde gar nicht mehr trennen von dem, was Kultur, also Mensch gemacht ist und von dem, was in der Natur auch zu finden ist. Ich glaube, dass es gerade wir in einer Umbruchzeit sind, wo wir mit sehr vielem Denken der Moderne gerade brechen und das ist natürlich, was Künstler sehr beschäftigt und fasziniert und dementsprechend natürlich auch mich.
Haben Sie da auch jetzt schon ein Thema jetzt für den Deutschen Pavillon im kommenden Jahr, was sich daraus entwickelt?
Nein, überhaupt noch nicht. Also ich werde mir jetzt schon die Zeit nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken und versuche mir da auch keine Grenzen erstmal zu setzen. Das heißt, theoretisch ist alles möglich.
Am Samstag werden Sie jetzt ja erstmal Ihre neue Ausstellung im Fridericianum in Kassel eröffnen. Images heißt sie und da geht es um das Imaginäre. Was wird man da sehen, was wird man da erleben können?
Es geht vor allem um das Bild. Also im Englischen gibt es ja zwei Begriffe, einmal Image und Picture. Und wir haben uns hier ganz bewusst für den zweiten Begriff des Image entschieden, weil man merkt, dass am Anfang des 21. Jahrhunderts sich eigentlich dieser imaginäre Raum erhöht, also im Kontext von neuer Technologien, im Kontext von Internet, dass Künstler im Grunde merken, jetzt gibt es andere Möglichkeiten, mit Bildern umzugehen, es gibt andere Bildflüsse, es gibt andere Bilddistributionen. Und was bedeutet das für die Kunst, wenn wir im Grunde einer Zeit uns befinden, wo wir permanent mit Bildern umgeben ist und wo Bilder eigentlich auch ganz neue Ordnungssysteme aufbauen.
Und wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte jetzt am Wochenende ins Fridericianum gehen, was erwartet mich da? Was werde ich dort sehen?
Ja, es gibt zum Beispiel eine Arbeit von Pierre Wick, die heißt I do not own Snow White. Also mir gehört nicht Schneewittchen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist das in dem Moment? Ist es das Bild, an das ich dann denke, wenn ich an die Märchengeschichte von Schneewittchen denke, ist das die Geschichte, die ja eigentlich eine orale Geschichte ist, eigentlich Volksgut? Oder ist es wirklich Walt Disney, dass ich wirklich ein spezifisches mit Autorenschaftbild verbinde? Und das ist ja auch die Frage, inwieweit im Grunde ich das, was ich imaginiere, wirklich frei von mir selbst gegeben ist. Und wie weit sich aber das wieder auch aus den Bildern speist, die ich vielleicht schon in meinem Leben gesehen habe. Und diese Fragen auch von Rechten an Bildern.
Jetzt haben Sie mit Pamela Rosenkranz ja auch schon eine Ausstellung in Kassel gemacht gehabt, bevor Sie mit ihr zusammen bei der Biennale gearbeitet haben. Hat jetzt also einer der jetzt ausgestellten Künstler in Kassel gute Chancen, nächstes Jahr in Venedig dabei zu sein?
Nee, das widerspricht sich natürlich nicht, dass man mit Künstlern gearbeitet hat, auch wiederarbeitet. Das mache ich eigentlich auch gerne. Aber wie gesagt, ich will mir eigentlich gar keine Grenzen setzen und hätte auch Lust, mit einem Künstler vielleicht zu arbeiten, mit dem ich noch nie gearbeitet habe.
Also das heißt, Sie haben jetzt noch keinen Wunschkandidaten?
Nee, ich bin ja jetzt im Dezember berufen worden und jetzt haben wir am Samstag Eröffnung und danach werde ich mich nochmal mehr Zeit nehmen und mich konzentrieren. Und natürlich laufen auch Denkprozesse jetzt schon, aber das ist natürlich was anderes, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mal die wichtigste Fragestellung für die nächsten Wochen.
Also jetzt erstmal Kassel und dann kommt Venedig. Und was kommt dann? Gibt es irgendeine Institution oder eine Stadt, die Sie gerade sehr reizt? Oder sagen Sie, es ist alles prima erstmal hier in Kassel? Hier kann es jetzt auch erstmal noch eine Weile weitergehen.
Ja, also ich habe hier wirklich fantastische Bedingungen. Es ist ein ganz tolles Haus. Ich bin wahnsinnig gerne in Kassel. Ich glaube, weil es auch wirklich so ein großer Ort der Freiheit ist, wo man sehr selbstbestimmt eigentlich auch das machen kann, was einem vorschwebt. Und von daher bin ich sehr froh, hier sein zu dürfen.
Susanne Pfeffer, sie ist die Direktorin des Museums Fridericianum in Kassel und sie wird im kommenden Jahr den deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig kuratieren. Aber jetzt erstmal am Wochenende eröffnet sie ihre aktuelle Ausstellung Images im Fridericianum in Kassel.
HR Info. Kulturlust.
Dieses Wochenende gibt es gleich zwei Geburtstage zu feiern. Fangen wir mal mit dem Älteren an. Phil Collins wird 65. Es gibt wohl kaum einen Musiker, der mehr polarisiert. Die einen vergöttern ihn, die anderen verspotten den Mann, der erst eine Solokarriere hinlegte und dann Peter Gabriel als Frontmann von Genesis ablöste. Stephanie Pieper hat Phil Collins in London getroffen. Einen der erfolgreichsten und gleichzeitig umstrittensten Musiker der Welt.
Das ist Phil Collins in Hochform gegen Ende seiner Genesis-Zeit, Anfang der 90er Jahre. Heute wirkt er, zumindest körperlich, alles andere als in Bestform. Nach einer Rücken-OP hat er sich auch noch den Fuß verknackst und geht jetzt humpelnd am Stock.
Most pop stars don't want to age. I got no problem with it, you know. It doesn't bother me. I've never been a vain person.
Es macht mir nichts aus, älter zu werden, sagt Collins. Ich bin noch nie eitel gewesen. Kürzlich hat er alle Covermotive all seiner Soloalben noch einmal nachfotografieren lassen, mit dem Phil Collins, wie er heute aussieht. Er feiert ein kleines Comeback, bringt bislang unbekannte Live-Aufnahmen auf den Markt, vielleicht sogar ein neues Album. Den Grundstein für Collins Karriere legen seine Eltern. Sie schenken dem 5-jährigen Phil zu Weihnachten ein Schlagzeug. Der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft. Er lernt nie Noten lesen, aber er trommelt wie wild, vergöttert Beatle, Ringo Starr und den Soul von Motown, gründet ein paar Bands. Der Durchbruch kommt 1970, als Collins als Drummer zu Genesis stürzt. Er und Frontmann Peter Gabriel werden jedoch nie Best Buddies. Und als Gabriel Genesis den Rücken kehrt, wird der Mann am Schlagzeug auch zum Leadsänger. Collins enttäuscht gewiss viele Fans, wenn er heute eine weitere Reunion von Genesis wie vor 10 Jahren ausschließt.
I don't see it happening. And the Peter Gabriel Genesis, I think, because I can't really play. I don't think that's going to happen either.
Neben Paul McCartney und Michael Jackson ist Collins der einzige Musiker, der sowohl mit einer Band als auch solo jeweils mehr als 100 Millionen Platten verkauft hat. Sein erstes Solo-Album Face Value erscheint 1981 und ist auch dank dieser Ballade ein Hit. Sieben Grammys und 6 Brit Awards, 2 Golden Globes und ein Oscar. Die Liste seiner Auszeichnungen ist lang. Und doch verreißen die englischen Kritiker Collins Musik als zu poppig, zu soft, zu weich gespült. Seinem Publikum ist das Schnurz, das liebt ihn, insbesondere in Deutschland.
I mean, the audiences, especially in Germany, have always been fantastic.
Collins verabschiedet sich just dann in den zwischenzeitlichen Ruhestand, als seine dritte Ehe in die Brüche geht. Er greift danach zur Flasche, hat sich inzwischen aber wieder berappelt, die Beziehung gekittet und spricht heute freimütig über seine Lebenskrisen. Dass ihn jetzt Musiker wie Pharrell Williams als Einfluss zitieren, das freut Collins sichtlich.
So many artists recently have mentioned me as an influence. And I figured that it might be time to be rediscovered.
Ist es also an der Zeit, diesen Phil Collins wieder zu entdecken, neu zu würdigen? Vielleicht. Auch wenn seine Solos am Schlagzeug der Vergangenheit angehören. Denn aufgrund eines Nervenschadens können seine Hände die Schlägel nicht mehr richtig halten. Das Alter macht sich eben doch bemerkbar.
Stefanie Pieper über Phil Collins, der an diesem Wochenende 65 Jahre alt wird. Der Musiker hat sich vor einer Weile von der Bühne zurückgezogen, aber jetzt arbeitet er an einem neuen Album und kann sich vorstellen, auch wieder Konzerte zu geben. Konkret sind die Pläne aber wohl noch nicht. Konzertatmo gibt es aber auf den neu abgemischten Soloalben, die gerade erschienen sind, Face Value und Both Sides, mit bisher unveröffentlichten Live-Aufnahmen. Unter anderem von Collins erstem großen Hit In the Air Tonight. Und noch ein Geburtstag. Das Unterhaus in Mainz wird 50 Jahre alt. Der ehemalige Weinkeller entwickelte sich zur kabarettistischen Kultbühne. Alles, was Rang und Namen im Kabarettgeschäft hat, trat hier schon mal auf. Und einmal im Jahr wird hier der Deutsche Kleinkunstpreis vergeben. Thomas Koch blickt zurück auf die Geburtsstunde des Mainzer Unterhauses.
1966 gründete Karl Friedrich Krüger, kurz CF, in Mainz eine Kabaretttruppe. Ihr Name, die Politzisten. Ihr Motto, hier stehen wir, Spott helfe uns.
Und deshalb haben wir, liebe Festgemeinde, uns hier versammelt, um heute zum ersten Male gemeinsam Tag des deutschen Grundgesetzes zu begehen.
Der erste Auftritt gleich ein Renner. Das war genau am 31. Januar 1966. Und damit schlug die Geburtsstunde des Mainzer Unterhaus. Denn ZDF-Mitarbeiter C.F. Krüger und seine Mitstreiter Renate Fritz-Schillo und Arthur Berg wollten nicht nur der eigenen Truppe Auftrittsmöglichkeiten bereiten, sondern auch eine Bühne für andere Kabarettisten schaffen. Das Unterhaus war geboren, C.F. Krüger.
Wir machen Underground, wir sind Opposition, wir gehen in den Keller, also Unterhaus. Ins Oberhaus, da wird man rein geboren. ins Unterhaus, da wird man rein gewählt. Das war auch eine demokratische Entscheidung.
Von nun an gingen die Mainzer also zum Lachen in einen umgebauten Keller. Der Kabarettist Jochen Busse, seinerzeit Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
Für uns Lach- und Schieß war es zu klein. 280 Leute war für uns uninteressant, aber für Leute wie Hüsch, Solisten waren und Hüsch war ein Vorreiter. Da war das eines der ersten Häuser, wo diese Menschen spielen konnten.
In meines Vaters Bücherschrank standen der Erste Weltkrieg in Wort und Bild, Schmonzetten von einer Felicitas Rose und natürlich die Klassiker wie Eingemachtes. Wein gab's zu Weihnachten und Silvester. Literatur, wenn man krank war.
Konstatierte Hans-Dieter Hüsch hier noch ganz im Stil der Nachkriegszeit. Er sollte eine Art Hausheiliger werden. Hüsch wurde auch der erste Träger des Deutschen Kleinkunstpreises. 1972 erfanden die Unterhäusler diesen ältesten und renommiertesten Preis für Kabarett. Die Preisträger sind ein Who's Who der Branche. Ihre Namen blättern 50 Jahre Kabarett und Zeitgeschichte auf. Franz Hohler, Hannes Wader, Dieter Hildebrandt, Helen Vita, Loriot, Gisela Mann, Matthias Richling, Richard Rogler, Dieter Nuhr, bis hin zu Bodo Wartke, Reinhard Grebe oder Christoph Sieber und Lars Reichow.
Für mich ist Glück, wenn ich am Morgen einfach mache, was ich will. Dann hole ich mir die Zeitung noch dazu. Für mich ist Glück, wenn ich auf alles höre, aber es bleibt still, die Haustür von innen zu. Für mich ist Glück, wenn der Tag keine Stunde.
Neben den bedeutenden und weniger bedeutenden Namen auf der Bühne zieht sich ein weiterer roter Faden durch die Unterhausgeschichte. Denn während die Künstler im Keller ihre Pointen abfeuerten, spielte sich in der Geschäftsleitung darüber ein permanentes Drama ab. Das Unterhaus war chronisch defizitär und kann seit jeher nur durch Zuschüsse existieren. Träger ist inzwischen ein Stiftungsverein. Ewald Dietrich ist der Geschäftsführer. Ihm sagt man nach, er habe das Unternehmen auf solide finanzielle Beine gestellt.
Ja, wir haben eine schwarze Zahl zum Jahresende in den letzten Jahren. Die hilft einfach, nochmal die ein oder andere Kleinigkeit zu reparieren und zu optimieren. Wir machen keine roten Zahlen mehr. Das ist ordentlich. Theater hat es trotzdem immer schwer. Gucken wir mal, wie es die nächsten 25 Jahre weitergeht.
Das Unterhaus in Mainz feiert 50-jähriges Bestehen. Thomas Koch hat berichtet. In den USA haben Kabarettisten und Satiriker gerade täglich was zu feiern, denn es ist Wahlkampf. Dieses Spektakel, das sich über ein Jahr hinzieht, ist für uns Europäer teilweise etwas befremdlich. Aber für die Macher der Comedy-Shows ist es ein Riesenfest, hat Rolf Büllmann beobachtet. Vor allem, wenn im Wahlkampf so ergiebige Charaktere wie dieses Mal antreten.
Hillary Clinton, die Politikmaschine, die so gerne gemocht werden will. Donald Trump, der keine Politikideen hat, aber dafür keinerlei Scheu. Ben Carson, der auf offener Bühne einzuschlafen droht. Und Bernie Sanders, der selbsterklärte Sozialist. Genug Futter für komplette Sendungen.
Good evening and welcome to the first Democratic debate of the 2016 campaign.
Saturday Night Live, das Mutterschiff der amerikanischen Comedy-Sendungen, stellt deshalb ganze Debatten nach. Besonders gelungen dieses Jahr der Schauspieler Larry David als Senator Bernie Sanders.
I'm the only candidate up here who's not a billionaire.
Ich bin der einzige Kandidat hier, der kein Milliardär ist. Ich besitze gerade mal eine Unterhose. Manche von diesen Milliardären haben drei oder vier Stück.
Some of these billionaires, they got three, four pairs.
Das war so nah dran am Original und dessen tief empfundener Empörung über das große Geld, dass der echte Bernie Sanders kurz danach im Fernsehen klarstellte, er habe einen, so wörtlich, genügend großen Bestand an Unterhosen. Auch Hillary Clinton hat es nicht leicht mit Saturday Night Live. Ihr Schwachpunkt, das überkontrollierte, unspontane in ihr. Hillary wirkt oft hölzern auf der Bühne. Bei Saturday Night Live hört sich Hillary so an.
Thank you for having me. I think you're really gonna like the Hillary Clinton that my team and I have created for this debate.
Sie werden die Hillary mögen, die mein Team und ich für diese Debatte geschaffen haben. Warm, aber stark, fehlerhaft und doch perfekt. Entspannt, aber doch mit Vollgas Richtung Weißes Haus unterwegs, wie der Terminator.
From Terminator.
Die echte Hillary weiß um ihre Schwäche und versucht, sich so spontan wie möglich zu zeigen, gerne als Gast in den Late-Night-Talkshows. Diese Auftritte sind beliebt bei Politikern und Programmmachern gleichermaßen. Für die einen bringen sie gute Quoten, für die anderen Publicity und die Gelegenheit, sich locker und entspannt zu präsentieren, ohne Angst haben zu müssen vor allzu harten Fragen. Schwieriger wird es für Politiker, wenn die Komiker und Satiriker nicht mit ihnen reden, sondern über sie reden. Zum Beispiel, als Sarah Palin aus der Versenkung auftauchte und offiziell ihre Unterstützung für Donald Trump bekannt machte. Moderator Trevor Noah von der satirischen Daily Show konnte sein Glück kaum fassen angesichts von Palins eigenwilligem Redefluss.
What? That is
Wow, das ist ja unglaublich. Die ist völlig außer Kontrolle. Das Einzige, was Sarah Palin noch mehr hasst als Präsident Obama, sind Satzzeichen. Nicht immer ist es also ein reines Vergnügen, bei den Komikern aufzutauchen oder von ihnen persifliert zu werden. Nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire wird für einige Kandidaten das Rennen zu Ende sein. Und damit dann auch ihre Zeit als Vorlage für die Satiriker und Komiker.
Ein Riesenspaß. Rolf Böhmann berichtete darüber, wie der Wahlkampf in den USA die Comedy-Sendungen füllt. In unserem Büchercheck geht es um das Erstlingswerk eines hier noch ziemlich unbekannten Autoren. Kenneth Bonert wurde 1972 in Südafrika in Johannesburg geboren und lebt inzwischen in Kanada. Erst hat er Kurzgeschichten geschrieben und vor 2 Jahren erschien sein Roman The Lion Seeker, der Löwensucher. Und gleich hagelte es Preise. Jetzt liegt der Roman auf Deutsch vor und unser Bücherchecker Alf Menzer hat ihn gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Roman erzählt ein weitgehend unbekanntes Kapitel der südafrikanischen Geschichte, nämlich die Geschichte der jüdischen Emigration von Europa nach Südafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Was mir dabei vollkommen unbekannt war und diese Geschichte so faszinierend macht, das ist die Tatsache, dass fast alle dieser Juden aus Litauen stammten. Und nicht nur das, sie stammten aus einem einzigen kleinen Städtel im Osten Litauens. Vor diesem historischen Hintergrund erzählt Kenneth Bonert seine Geschichte vom Erwachsenwerden des jüdischen Immigrantenkindes Isaac im Johannesburg der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Im Spannungsfeld von Antisemitismus, Rassismus und der ständigen Sorge um die in Europa den Nazis ausgelieferten Verwandten, in diesem Spannungsfeld sucht Isaac sein Glück, arbeitet sich hoch, verliebt sich und wird enttäuscht, wird verraten, wird auch selbst zum Verräter und muss feststellen, dass er der tragischen Geschichte seiner Familie nicht entkommen kann.
Wie es geschrieben ist.
Kenneth Bonert erzählt die Geschichte des jungen Isaac im Stil eines klassischen Entwicklungsromans. Von den Kämpfen in den Straßen des Ghettos von Johannesburg über die erste Liebe zu der Tochter eines wohlhabenden Südafrikaners bis zu den Auseinandersetzungen mit Nazi-Sympathisanten, die ihm das Leben zur Hölle machen. All das erfahren wir aus der Perspektive Isaacs und können dabei Schritt für Schritt den Prozess seines Erwachsenwerdens mitverfolgen. Aber Kenneth Bonert, und das ist Teil der Komplexität dieses Romans, Kenneth Bonert lässt uns nicht einfach Partei für Isaac ergreifen. Er zeigt seine Figur in ihrer ganzen Vielschichtigkeit und inneren Zerrissenheit. Etwa wenn er, der Jude, der selbst unter dem Antisemitismus seiner Umgebung zu leiden hat, keinerlei Rücksicht gegenüber seinen schwarzen Nachbarn zeigt. Und das hört sich dann so an.
Isaac holt zittrig Luft und reibt sich mit einem Fingerknöchel über die Nase. Jetzt komm schon, die Schwarzen sind, wie sie sind, das weiß jeder. Wie sie aussehen, wie sie riechen, wie ihre Sprache klingt, wie sie sich bewegen, wie sie mit ihren Mädchen umgehen und so. Diese Herumtanzerei, anders, alles anders. Du kannst einen Schwarzen nicht mit einem Juden vergleichen. Ein Jude wie ich ist ein Weißer. Wir sind Weiße.
Wie es gefällt.
Der Löwensucher hat mich tief beeindruckt. Es ist ein Roman, der ein Kapitel aus der Geschichte Südafrikas erzählt, das vielen unbekannt sein dürfte, das aber viel mit der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert zu tun hat. Ich habe beim Lesen tatsächlich viel gelernt, ohne das Gefühl gehabt zu haben, auf der 800-Seiten-Strecke auch nur eine Sekunde lang belehrt, geschweige denn gelangweilt worden zu sein. Dieser Roman hat alles, was ein mitreißender Lesestoff braucht. Komplexe Figuren, packende Schicksale, romantische, tragische und auch komische Szenen. Was will man mehr?
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Der Löwensucher von Kenneth Bonert ist bei Diogenes erschienen, hat knapp 800 Seiten und kostet 25,90 Euro. Alf Menzer hat das Buch vorgestellt. Das war die Kulturlust. Die Sendung gibt es zum Nachhören unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.